Science Snap. Behind Science in Kurzform. Heute geht's um Jacques Brandenberger und die Erfindung des Zellophans.
Ja, kann sein, dass ihr euch jetzt ein bisschen wundert, dass es hier auf dem Samstag einen Snack nur von uns gibt. Wir hoffen, ihr erschreckt euch nicht, denn es ist tatsächlich was, was wir auch hoffen, wo ihr euch dran gewöhnen könnt. Ab jetzt wird es jeden zweiten Samstag immer einen Snack für euch geben, denn wir sind hier ja eh schon so eine Zwei-Frauen-Party und versuchen ja alles zu zweit zu wuppen.
Zwei-Frauen-Show.
Und jetzt auch noch mit einem Baby, deshalb müssen wir unseren Rhythmus einfach ein bisschen verändern.
Genau, wir müssen ihn verändern, aber wir bleiben dem Samstag treu. Ja. Wir werden jeden Samstag weiterhin eine Folge für euch hochladen, aber quasi im anderen Rhythmus, nämlich ein Science-Samstag, eine lange Folge, eine lange Geschichte wie bisher und den nächsten dann ein Snack. Also auch eine Geschichte aus der Wissenschaftswelt, aber halt so ein bisschen knackiger.
Genau.
Und dafür rücken wir dann quasi vom Mittwoch in den Samstag. Aber mal sehen, wenn sich das Ganze hier wieder so ein bisschen entspannt, vielleicht haben wir dann wieder ganz andere Ideen und gehen auf einmal auf Montag mit irgendwas völlig Neuem raus. Also
ja.
Ihr dürft hier immer gespannt sein.
Aber ihr müsst euch keine Sorgen machen. Wir bleiben dem Science-Samstag verbunden und euch verbunden. Und es gibt auf jeden Fall
sowieso
jeden Samstag was Neues von uns.
Ja.
Und nach letzten Samstag habt ihr auch schon wieder ganz liebe Nachrichten geschickt. Wir hatten ja unter anderem gefragt, ob es vielleicht Menschen in unserer Community gibt, die so nach ihrer Rente jetzt noch Dinge tun, die sie vielleicht sogar immer schon mal machen wollten. So ähnlich wie die Erfinder und Erfinderinnen, über die wir gesprochen hatten. Und da hat sich Heike direkt gemeldet, die theoretisch nächsten Monat Rentnerin wird, weil sie aber ihre Ausbildung, also sie ist Genesungsbegleiterin in der Psychiatrie, erst mit 61 angefangen hat, fertig gemacht hat, arbeitet sie auf jeden Fall noch eine Weile weiter.
Ja, total schön, fand ich. Also da habe ich mich so, hatte ich richtig Gänsehaut, als ich diese Mail gelesen habe. Beziehungsweise du hast mir geschrieben, ey, wir haben eine richtig tolle Mail bekommen.
Ja.
Lies mal, Heike hat sich gemeldet, die witzigerweise ja auch aus der Schweiz geschrieben hat, ne?
Ja.
Oh, das fällt mir jetzt gerade erst auf. Und wir haben ja heute, sprechen ja heute über einen Schweizer Erfinder. Sehr, sehr passend, liebe Heike.
Ja.
Und vor allem fand ich besonders schön, sie hat so ein Fazit gezogen unter ihrer Mail. Es ist nie zu spät. Und das finde ich, das haben wir hier, glaube ich, schon mehrfach gesagt, finde ich einfach den Denkzettel, den man sich immer machen sollte. Es ist nie zu spät. Man kann immer noch eine Ausbildung machen. Man kann immer noch den Job wechseln und überhaupt. Man kann eigentlich fast jede Lebensentscheidung nochmal umkehren oder nochmal das machen, wovon man lange geträumt hat. Also Leute, bleibt dran, macht's wie Heike. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall für diese Nachricht und liebe Grüße aus der Schweiz und wir bleiben, wie gesagt, aber in der Schweiz, weil wir hier einen Schweizer Erfinder für euch ausgegraben haben. Das ist nicht geplant hier.
Nee, aber es passt perfekt zusammen, denn wir sind ein bisschen, haben uns sehr gefreut über ein Lied vom ESC. Vielleicht habt ihr da auch geguckt, da wurden ja auch Finale, Halbfinale übertragen und da gab es ein Lied, was die Moderatorin beim Eurovision Song Contest aufgeführt haben, weil der in der Schweiz stattgefunden hat, ging es so ein bisschen darum, die Schweiz zu repräsentieren und dann haben sie halt so aufgezählt in so einer Art Mini-Music, welche tollen Erfindungen denn aus der Schweiz kommen. Wir können euch diesen Ausschnitt mal verlinken, denn da kommen auch Erfindungen vor, die wir hier schon vorgestellt haben. Das Internet und LSD war dabei, aber es gibt auch eine, von der wir euch jetzt heute erzählen möchten.
Oh ja, das machen wir. Und zwar geht es um Jacques Brandenberger, der 1872 in Zürich geboren wird, also vor 153 Jahren. Sein Vater leitet eine Klavierfabrik und er ist Dirigent eines Männerchors. Richtig schön irgendwie.
Musikalisch,
kann ich mir vorstellen. Ja, dass zu Hause immer irgendwie gute Klänge zu hören waren.
Mhm.
Aber Jacques ist an anderen Dingen interessiert und zwar an Chemie. Also so auf den ersten Blick könnte es jetzt erstmal nicht weiter entfernt davon sein. Wer weiß, vielleicht widersprechen uns ja auch andere, die sagen, Chemie ist eigentlich auch sowas wie Musik und Komponieren und Dinge in der richtigen Reihenfolge zusammenbringen, dass sie gut klingen.
Stimmt.
Und mit 22 Jahren hat er dann schon seinen Abschluss und ist damit der jüngste promovierte Chemiker der Uni Bern. Also 22, das ist ja unglaublich
promoviert
jung.
Schon.
Ja, also das ist Überflieger. Und er zieht dann um nach Frankreich und wird dort Experte für Farbstoffe in der Textilindustrie. Also sehr passend zu seinem Studium und seiner Promotion.
Ja, also sein Interesse, das hat er ganz klar vor Augen. Und jetzt möchten wir euch von einem Abend erzählen. Wir befinden uns jetzt in Paris. Jack ist in einem schicken Restaurant abends. Wir haben so einen Herbstabend, es ist Oktober. Ich stelle mir vor, dass es draußen ganz ungemütlich ist. Mhm. Jack ist mittlerweile 28 und er beobachtet, wie an einem Tisch neben ihm einen Kellner, das scheint ein tollpatschiger Kellner zu sein, aus Versehen eine Flasche Rotwein fett über die Tischdecke kippt.
Ja. Oh,
das ist, also man möchte nicht der Kellner sein.
Nee,
in dieser Geschichte.
Ich habe auch mal gekellnert und das war wirklich so mein Albtraum. Also, ja. Oder so ein Kaffee irgendwie jemandem über die weiße Hose oder so.
Oh Gott, ja. Und diesem Kellner passiert das eben, dass da dieser Rotwein umkippt. Mhm. Und ich glaube, dem Kellner ist auch direkt klar, oh Gott, die Decke, die kann ich hier nicht mehr retten. Ich hole mal schnell eine neue. Und auch Jack kann als Textilexperte das bestätigen. Der Fleck wird nicht mehr rausgehen.
Nicht mehr rausgehen, ja. Man greift dann ja oft zum Salz irgendwie, ne? Aber das ist ja auch irgendwie nicht wirklich zielführend. Also
da war eher so, lassen wir verschwinden, den Fleck.
Ja, ja, genau. Schnell die neue, gestärkte weiße Decke rausholen. Mhm. Aber Jacques kommt durch diese Szene, die sich ihm da in Paris bietet, auf eine Idee. Und das sind ja oft dann die wichtigen Momente, die einen so auf neue Ideen bringen. Ihm kommt der Gedanke, dass es doch fantastisch wäre, wenn man ein Material hätte, das transparent ist, das man auf die Tischdecke legen könnte und das dann die Decke sozusagen schmutzabweisend macht oder auch rotweinabweisend.
Ja.
Und er geht dann zurück ins Labor und experimentiert. Also aus diesem Moment, der für den Kellner wahrscheinlich katastrophal war, zieht er sehr viel raus und schließt sich da quasi in seinem Kämmerchen ein.
Ja, und jetzt beschichtet er verschiedene Stoffe, also Stoffe im Sinne von Textilien, mit Viskose. Das ist eine Kunstfaser, die aus natürlicher Zellulose basiert. Aber diese mit Viskose beschichteten Textilien werden leider so ein bisschen zu steif dadurch und auch spröde. Und ja, diese Beschichtung löst sich relativ schnell dann wieder von den Textilien ab. Also irgendwie nicht so das, was er sich vorgestellt hatte. Er wollte ja so eine Decke, die da jetzt gut beschichtet ist, aber irgendwie hält das nicht so richtig. Aber trotzdem wird es genau deshalb noch interessant.
Es wird interessant, denn diese dünne Viskosefolie, die dabei entsteht, ist eigentlich auch ganz interessant. Es ist ja oft so in der Wissenschaft, dass aus einer Ursprungsidee dann was völlig anderes entsteht. Siehe LSD zum Beispiel. Irgendwie da ist auch so ein bisschen abgedriftet von dem Ursprungsjob.
Das war ein ganz anderer Trip dann.
Ja, genau. Auch wenn er sich das anders vorgestellt hat. Jetzt hat er zufällig eine transparente Folie erfunden, die schmutzabweisend ist. Auch nicht schlecht. Und 1908 entwickelt er dann die erste Maschine, die diese dünne Folie auch sozusagen schneller herstellen kann. Die ist ziemlich groß, nämlich 70 Meter lang.
Also die Maschine.
Ja. Genau, nicht die Folie. Mhm. Aber wird heute tatsächlich noch ganz ähnlich überall auf der Welt verwendet. Und das Besondere an Jacques Folie ist, sie besteht aus Zellulose.
Ja,
tada.
Das ist ein besonderer Stoff, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Man kann den so aus Pflanzen gewinnen. Meistens nimmt man Holz dafür. Das, was Jack da entwickelt, nennt er deshalb auch Zellophan oder vielleicht habt ihr schon mal das Wort gehört, Zellglas oder Papierglas. Und ich finde, da steckt überall auch schon so ein bisschen drin. Man kann so ein bisschen raushören, dass es eigentlich ein Zellstoff ist, also ein Pflanzenzellstoff.
Mm.
Und das ist natürlich cool, weil das an sich erstmal ein nachwachsender Rohstoff ist. Und das ist deswegen auch anders als zum Beispiel bei Frischhaltefolie, denn die wird aus Plastik hergestellt und dafür braucht man meistens Erdöl. Also das ist wirklich eine ganz andere Quelle dann. Und deshalb ist Frischhaltefolie auch nicht biologisch abbaubar. Aber dieses Zellophanpapier, Zellophanfolie, die kann man kompostieren, zumindest wenn da nicht noch eine extra Beschichtung mit drauf ist.
Richtig genial. Leider ist es so, dass Zellulose deutlich aufwendiger herzustellen ist.
Ja.
Sonst hätten wir wahrscheinlich nur diese Zellulose und gar nicht mehr die Plastikfolie. Die ist halt einfach immer noch irgendwie so das Material, was sehr, sehr einfach und schnell hergestellt ist und günstig.
Ja.
Während ja Zellulose, es ist aufwendig, das eben aus dem Holz herauszulösen, so ganz einfach runtergebrochen.
Dann auch teurer halt. Ne?
Teurer, genau. Und das ist natürlich dann immer so der Faktor, der am Ende in der Wirtschaft entscheidend ist, etwas nicht umzusetzen. Forschende sind da natürlich dran, das zu vereinfachen. Dazu werden wir euch auf jeden Fall auch noch was verlinken. Das ist ganz spannend, was da in der Forschung aktuell auch so passiert. Denn Zellophan ist auf jeden Fall die umweltfreundlichere Variante und eine hervorragende Verpackung für Lebensmittel, aber auch irgendwie für Tütchen, für Briefumschläge zum Beispiel oder als Zigarettenpackungen. Also
ich habe bei Zellophanfolie als erstes so diese Präsentkörbe vor Augen. Weißt du, diese, wenn man mal so einen Essenskorb so geschenkt bekommt.
Ja. Ja, total. Oder auch manchmal so Blumensträuße, die so eine Folie umdeckt haben. Ist das denn dann Zellophan immer?
Ja, vielleicht nicht immer pures Zellophan. Also es kann auch sein, dass das nochmal so beschichtet ist. Das ist dann halt irgendwie schade, dass man nicht nur dieses reine Zellophan benutzt. Das ist halt so nicht ganz so weich und formbar, wie jetzt eine Frischhaltefolie zum Beispiel. Also das aber kann das Plastik, was dann dieser Kunststoff Zellophan nicht kann. Der ist immer so ein kleines bisschen fester einfach, aber trotzdem, für vieles ist er auch geeignet. Ich bin auch sicher, man könnte ihn auch als Tischdecke benutzen. Vielleicht hat Jack das ja trotzdem noch gemacht. Und ich finde einfach schön, dass durch so eine tollpatschige Aktion er inspiriert wurde, sowas ganz Nützliches zu entwickeln.
Auf jeden Fall, Leute, immer die Umgebung im Blick behalten. Vielleicht ist da eure nächste Idee.
Ja. Und nächsten Samstag könnt ihr euch auch schon auf einen Entwickler freuen, dessen Namen euch vielleicht erstmal auf eine völlig falsche Fährte führen wird. Aber lasst euch davon einfach überraschen.
Ja, bis dahin, macht's euch schön und tschüss.
Tschüss.